Deutschlandfunk, Lebenszeit.
An diesem Freitagvormittag mit Sören Brinkmann. Schönen guten Tag. Die Zahl der Krankheitstage auf einem Höchststand, so war es schon Anfang des Jahres zu lesen in einer Auswertung der Krankenkasse DAK für das vergangene Jahr, für 2023. Und so scheint es weiterzugehen. Jedenfalls legt eine aktuelle AOK-Statistik nahe, dass es ähnlich ist. Auch in dieser Woche wurde veröffentlicht, dass die Krankenzahlen hoch sind und wieder waren ähnliche Schlagzeilen zu lesen. Zum Beispiel: Beschäftigte sind rekordverdächtig oft krankgeschrieben. Schon vor der Erkältungswelle im Herbst und Winter erneut mehr Krankmeldungen oder Krankenstand auf Rekordniveau. Ein Trend, der in allen Statistiken auch erkennbar ist: es gibt mehr Krankschreibungen aus psychischen Gründen. Offenbar machen Arbeitsdruck und Stress vielen Menschen zu schaffen, zusätzlich zu Krisen, die die Menschen belasten. Welche Folgen hat diese Entwicklung und wie lässt sich die Lage verbessern, auch grundsätzlich das Gesundheitsniveau? Was können Unternehmen tun? Wie können sich aber auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schützen? Darüber möchten wir heute sprechen, hier in der Lebenszeit im Deutschlandfunk an diesem Freitagvormittag. Erschöpft von Arbeitsdruck und Krisen, das fragen wir hier in der Lebenszeit. In Deutschland häufen sich die krankheitsbedingten Fehltage. Und folgende Gäste möchte ich Ihnen vorstellen, hier in der Runde: Nina Weigel, sie ist beim Versicherungskonzern AXA in Köln Konzernpersonalleiterin. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Außerdem in der Leitung ist Markus Hofmann beim Deutschen Gewerkschaftsbund DGB, Abteilungsleiter Sozialpolitik. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Und zugeschaltet ebenfalls Hannes Zacher, Professor für Arbeitspsychologie und Organisationspsychologie an der Universität Leipzig am Wilhelm-Wundt-Institut für Psychologie. Guten Morgen auch Ihnen.
Schönen guten Morgen.
Und mir gegenüber sitzt hier ebenfalls im Kölner Studio Jochen Pimpertz vom Institut der Deutschen Wirtschaft IW. Er ist Ökonom und er leitet das Themencluster Staat, Steuern, soziale Sicherung beim IW. So heißt es richtig. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, und wir schauen auf die Beschäftigten, auf Menschen, die ja oft einen hohen Arbeitsdruck empfinden. Und wir kennen unterschiedliche Krankheitsbilder in diesem Zusammenhang. Eines von vielen ist der Burnout. Und wir hatten hier in der Sendung vor einiger Zeit einen Gast, eine Frau, die genau geschildert hat, wie es ihr dabei ergeht.
Es fing erst an mit, dass ich ständig Bauchschmerzen hatte. Dann habe ich das durch einen Internist oder Frauenarzt abklären lassen. Da war jetzt aber nichts Unnormales. Dann habe ich Migräne bekommen. Ich hatte Einschlaf- und Durchschlafprobleme ganz heftig. Also beim Einschlafen habe ich gegrübelt, habe Konflikte des Tages abends immer und immer wieder durchgespielt in verschiedenen Varianten und mir vorgestellt, ach, hättest du vielleicht besser das oder jenes nicht gesagt oder was wäre passiert, wenn? Und das hat mich in so eine Endlosschleife versetzt. Und wenn ich nachts wach geworden bin, war ich genau an der Stelle wieder und habe weitergemacht. Und dieses ständige Grübeln, das hat mich überhaupt nicht mehr losgelassen. Ich habe mich natürlich gefragt, warum passiert mir das? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Warum bin ich in diesem Team nicht mehr gleichwertig? Warum bin ich das Problem?
Burnout-Erfahrungen, die diese Frau geschildert hat. Wir wollen darüber sprechen, warum die krankheitsbedingten Fehltage in Deutschland so sehr gestiegen sind. Und ich würde gerne zunächst mal bei Ihnen anfangen, Herr Zacher. Sie sind Professor für Arbeitspsychologie. Wie schätzen Sie diese Situation derzeit ein?
Ja, wir beobachten seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, eine Zunahme der auch psychisch bedingten Erkrankungen. Und das hat vielfältige Ursachen. Die liegen zum einen in der Arbeit, auch außerhalb der Arbeit, Stichwort gesellschaftliche Krisen. Beim Thema Burnout wissen wir mittlerweile, dass es einer allgemeinen Depression gar nicht so unähnlich ist, sondern es hat vielfältige Überlappungen mit Depressionen, Angsterkrankungen. Und ein Burnout ist eben durch arbeitsbedingte Ursachen verursacht. In der Wissenschaft wissen wir mittlerweile ganz gut, was zum Erschöpfungszustand führt, auch zu Ängsten. Wir fokussieren auf die Arbeitsanforderungen, den Druck, müssen aber gleichzeitig auch schauen, welche Ressourcen kann Arbeit bieten.
Mhm. Markus Hofmann, Sie sind beim Deutschen Gewerkschaftsbund Abteilungsleiter für die Sozialpolitik. Wir haben eben gehört, Einschätzungen oder Schilderungen, wie es jemandem ergeht mit einem Burnout. Was würden Sie sagen aus Ihrer Gewerkschaftersicht auch? Ist das Ja, oder sind die Grundlagen dafür auch gelegt in einer zunehmenden Belastung, in zunehmendem Arbeitsdruck?
Das kann ich eindeutig bejahen. Wir machen ja nun auch seit Jahren eine eigene Erhebung, der DGB-Index Gute Arbeit. Achtet ja auch, schaut darauf, wie sind denn die Arbeitsbedingungen und fragt die Menschen, könnt ihr, wie lange könnt ihr denn noch und was belastet euch in besonderer Art und Weise? Und das, was wirklich signifikant ist, ist A, das Thema Arbeitsverdichtung. Das hat einerseits was mit der Digitalisierung zu tun, die auf anderen Seiten natürlich auch viel Entlastung bringen kann. Und es hat was mit dem zunehmenden Fachkräftemangel zu tun. Also wir erleben, und es wird berichtet, und wir sehen ja auch die Zahlen dazu, dass an entscheidenden Stellen immer weniger Menschen die gleichen oder mehr Aufgaben machen. Und das führt natürlich dazu, dass der Stress immens zunimmt, dass das als eine tatsächliche Belastung auch empfunden wird. Und dann sind wir ganz schnell in dem psychosomatischen und dann auch im Bereich der psychischen Erkrankungen. Und das schlägt natürlich auch in solchen Zeiten dann auf die Fehltage durch.
Wir wollen gleich intensiver über die Gründe sprechen und über das, was man ja auch gegen diese zunehmenden Belastungen, gegen die hohe Zahl von Krankheitstagen tun kann. Was würden Sie raten, wenn Sie sozusagen auch Unternehmen direkt ansprechen?
Naja, wir sagen ganz klar, Leute, schaut auf eure Arbeitsbedingungen. Schaut darauf, wie ihr organisatorisch die Dinge so ordnet, dass die Menschen durch das, was einfach an Anforderungen an sie gestellt wird, nicht noch mehr belastet werden. Es geht dann auch insbesondere um die Frage der Ruhezeiten. Viele Kolleginnen und Kollegen berichten ja, dass sie überhaupt nicht mehr abschalten können, dass sie gar nicht mehr rauskommen. Und in einer Zeit, in der wir alle irgendwie so Multi-Channel-Kommunikation betreiben, multitasking-fähig sein sollen, was wir als Mensch aber eigentlich gar nicht sind, kann ich natürlich durch entsprechende organisatorische Vorhaltungen dafür sorgen, dass eben nicht permanent, ständig über alle Kanäle auf die Kolleginnen und Kollegen Nachrichten eindringen, Arbeitsaufträge abgegeben. Es kommt ganz entscheidend darauf an, dass auch Vorgesetzte, Führungskräfte das managen können. Die sind oftmals selber auch damit überfordert. Das heißt, da muss man ein ganzes Paket aufmachen, indem man schaut, wie wir in Betrieb Gesundheitsschutz und Arbeitsschutz so aufstellt, dass am Ende des Tages die Produktivität nicht darunter leidet, dass die Menschen nicht darunter leiden und dass insbesondere für die, die den ganzen Laden noch aufrechterhalten, nicht der Eindruck entsteht, wenn ich jetzt wegbricht, dann bricht alles zusammen. Weil dann hat man nämlich den Effekt, dann ist man in so einem Drehtüreffekt drin. Das heißt, wenn die dann sehen, dass die anderen Kollegen wieder da sind, werden die krank und das Ganze beginnt von neuem. Und da können Betriebe durch, wie gesagt, eine gezielte Arbeitsorganisation über klare, gutes Gesundheitsmanagement, über gute Vorhaltung und gute Maßnahmen zum Arbeitsschutz auch dafür sorgen, dass Menschen tatsächlich weniger krank werden und dass die psychischen Erkrankungen und die Gefährdungspotenziale, die eben aus diesen Belastungen herauskommen, tatsächlich abgesenkt werden.
Sie haben die Führungskräfte eben angesprochen. Dazu würde ich gleich gerne Nina Weigel in die Runde holen, die beim Versicherungskonzern AXA als Konzernpersonalleiterin tätig ist. Ich würde aber zunächst noch Frau V., Herr Linde V., sie hat uns geschrieben, das Wort geben. Sie hat uns eine Mail geschrieben und sie schreibt: Oh nein, man ist heute nicht kränker als früher. Das wäre auch absurd in Zeiten von Prävention, Vorsorge und in einem modernen Gesundheitssystem. Es ist dumm, nicht krank zu sein, schreibt sie. Inzwischen berichten Kollegen ungeniert, dass sie krank sein mussten, sonst wäre der Umzug oder das Familienfest nicht zu schaffen gewesen. Urlaub nehmen geht nicht, denn im Urlaub müsse man sich erholen. Also Leute, die quasi krank machen, um dann dafür, da in der Zeit dann Zeit zu haben für Umzug oder ja, etwa ein Familienfest. Das ist eine Meinung, die uns erreicht hat. Und Sie können uns auch gerne schreiben. Sie können uns anrufen oder per E-Mail kontaktieren. Die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. In Deutschland häufen sich die krankheitsbedingten Fehltage, erschöpft von Arbeitsdruck und Krisen. Unser Thema heute in der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk, und ich habe Frau Weigel eben angesprochen. Wenn ich Sie als Personalleiterin anspreche, Wir haben eben von Herrn Hofmann gehört, die Vorgesetzten sind auch in der Pflicht, einen entsprechenden Rahmen für die Beschäftigten zu schaffen, dass es eben erst gar nicht dazu kommt. Das heißt, Prävention ist im Grunde der beste Arbeitsschutz vor Fehltagen zum Beispiel, vor Krankheitsbedingten.
Absolut. Das ist auch etwas, was wir bei AXA ganz stark leben und auch Angebote anbieten, weil nicht nur, dass wir als Krankenversicherer natürlich auch unterwegs sind und wissen, dass Prävention immer besser ist, als nachher die Symptome zu heilen oder heilen zu müssen, ist es uns ganz wichtig, dass wir Rahmen schaffen für unsere Mitarbeitenden, dass sie sich in einem Umfeld wirklich arbeiten können, in dem sie sich zum einen sicher fühlen. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, den wir noch nicht benannt haben. Die Unternehmenskultur und dieser Begriff psychologische Sicherheit ist extrem wichtig in diesem Kontext, weil je mehr auf mich einprasselt, je mehr Veränderung kommt, je mehr Geschwindigkeit auf meinen Arbeitsalltag, auf mein Arbeitsumfeld einprasselt, ist es für mich wichtig, dass ich mich sicher fühle in meinem Arbeitsumfeld, dass ich weiß, dass man eine gute Fehlerkultur hat, dass es nicht schlimm ist, wenn ich jetzt etwas vielleicht, weil ich es das erste Mal mache oder neu ist oder noch nicht so gut kann, auch ein Fehler passiert. Den O-Ton, den wir eben gehört haben, da hat ja viel daraus gesprochen, ich habe mich nicht sicher gefühlt. Ich habe abends dann darüber gegrübelt, habe ich mich richtig verhalten, was hätte ich anders tun können. Und ich glaube, das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir ein Arbeitsumfeld schaffen, wo man sich in dem Team mit der Führungskraft, mit meinen Kollegen und Kolleginnen wirklich sicher fühlen. Und das ist eines, was uns als AXA auch extrem wichtig ist, dass sich unsere Mitarbeitenden bei uns wissen, wir haben eine gute Fehlerkultur, wir haben eine Feedbackkultur und wir haben eine Unternehmenskultur, die das alles unterstützt.
Jochen Pimpertz ist auch in der Runde. Er ist Ökonom, tätig beim IW, beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Wenn man sich auf die Zahlen erstmal beschränkt oder erstmal schaut, wie die Zahlen aussehen, das Statistische Bundesamt berechnet ja immer die Fehlzeiten. 2007, da lag die Zahl der Fehltage am niedrigsten. Da waren es 8,1. Anfang der 90er Jahre, da waren es 12,7. Das heißt, es ging dann kontinuierlich erstmal runter. Und dann ab 2007 ging es eben fast kontinuierlich wieder rauf mit den Zahlen. Inzwischen, die AOK schreibt jetzt von 20 Krankentagen pro Jahr im Durchschnitt pro Beschäftigtem. Manche lesen aus diesen Zahlen heraus, dass im Grunde in Zeiten, in denen es wirtschaftlich schwierig ist, in denen vielleicht auch die Arbeitslosigkeit hoch ist, die Krankenstände niedrig sind, weil die Leute sich dann im Zweifelsfall auch krank zur Arbeit schleppen. Lesen Sie die Zahlen auch so?
Nein, das kann ich so nicht nachvollziehen. Denn wenn es eine konjunkturabhängige Entwicklung des Krankenstands wäre, dann muss man ja erstmal überlegen, ob über die vergangenen 15 Jahre die Konjunktur tatsächlich kontinuierlich gleiche Signale gesendet hat, sodass tatsächlich das die Erklärung wäre, warum Menschen sukzessive immer mehr Krankheitstage aufweisen müssen. Ich unterstelle also grundsätzlich, wer sich mit ärztlichem Attest krank schreibt, hat einen medizinischen Grund. Und wenn das über so eine lange Frist eine kontinuierliche Entwicklung anzeigt, dann warne ich davor, sehr stark vereinfachende Argumentationen anzuführen, sondern dann geht's wirklich um Differenzierungen. Wir haben hier heute das Thema psychische Erkrankungen. Dazu gehört aber auch, ich beziehe mich jetzt hier auf Daten des Dachverbands der Betriebskrankenkassen, sehen, dass Ausfalltage bei psychischen Erkrankungen 15% ausmachen, aber ungefähr ein Fünftel, also knapp 20% Muskel- und Skeletterkrankungen, deutlich über 20% Atemwegserkrankungen, möglicherweise auch noch in Nachfolge der Corona-Pandemie und der gesunkenen Bevölkerungsimmunität. Ich kann das medizinisch nicht beurteilen. Dann muss man das schon als erstes in einen etwas größeren Kontext einordnen.
Sie fassen solche Zahlen zusammen beim IW und schreiben da aber auch, es ist eben eine Besonderheit bei psychischen Gründen, ist eben, dass die Fehlzeit dann besonders lang ist. Also genau. Das heißt, anders als wenn ich mir den Fuß verstaucht habe, bin ich eben mit einer psychischen Erkrankung lange weg.
Im guten Fall reichen wenige Tage oder 1 bis 2 Wochen, um eine Atemwegsinfektion vollständig auszukurieren. Manchmal ist es sogar noch schneller überstanden. Psychische Erkrankungen haben typischerweise sehr langwierige Genesungszeiten und deswegen nehmen noch immer relativ wenig Fälle einen großen Raum bei den Ausfalltagen ein. Das ist aber keine Aussage über die Gründe der psychischen Erkrankungen. Entwicklungen. Und da müssen wir schon konstatieren, dass das nicht nur eine Entwicklung seit der Digitalisierung ist oder der zunehmenden Fachkräfteengpass, sondern das ist ja dann ein langfristiger Trend offensichtlich. Wir haben die Diskussion vor 10 Jahren mit dem zunehmenden Wettbewerbsdruck im Zuge der Globalisierung versucht zu erklären. Offensichtlich ist unsere Lebensrealität so viel komplexer geworden, dass wir vielleicht noch besser lernen müssen, Menschen auf den Umgang mit solch komplexen Lebensrealitäten vorzubereiten und sie auch zu begleiten dabei. Zweifellos ist das Arbeitsleben ein wichtiges Element einer solchen Lebensrealität, aber nicht das einzige. Mhm. Die Untersuchungen zeigen zum Beispiel, dass immer wieder auch Mitarbeitende angeben, dass ihnen Arbeit sehr viel Sicherheit, soziale Kontakte, Wertschätzung und Ähnliches gibt. Und das Problem besteht eben darin, dass wir bei zunehmender Fachkräfte oder Arbeitskräfte Engpässen künftig keine Perspektive sehen, dass wir bei gleichem Wohlstand das nicht mehr mit gleichem Druck erledigen können, was wir an Wohlstandserwartung erwirtschaften können. Mhm. Wir müssen Lösungen finden, wie wir das bewältigen an Druck.
Ich würde gerne nochmal Herrn Hofmann ansprechen, weil er uns nur jetzt bis 10:30 zur Verfügung steht. Herr Hofmann, wir haben eben gehört, Herr Pimperz sieht nicht diesen direkten Zusammenhang zwischen ja eben der wirtschaftlichen Lage und dem Krankenstand. Würden Sie widersprechen?
Also die übliche Diktion oder die übliche Interpretation, dass es in guten Zeiten höhere Krankenstände gibt und in schlechten Zeiten geringere, die würde ich auch zurückweisen. Wir müssen, wenn wir uns diese Zahlen anschauen, das auch sehr differenziert anschauen. Einerseits muss man feststellen, wir haben schon eine leichte statistische Verzerrung drin, weil jetzt zum Beispiel AU-Zeiten an die Kassen direkt digital gemeldet werden. Vorher musste man seinen eigenen, diesen berühmten gelben Schein, der ja rosa ist, also die AU-Bescheinigung, musste man selber der Kasse zur Verfügung stellen. Das haben viele gar nicht gemacht. Das heißt, die älteren Statistiken sind auch an der Stelle tatsächlich nicht so vergleichbar mit dem, was wir heute haben. Nichtsdestotrotz, wir haben tatsächlich höhere Fehlzeiten, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Und da hat der Pimperz ja auch auf die unterschiedlichen Indikationen verwiesen, natürlich sehr breit gestreut. Und wir müssen einfach feststellen, dass wir neben dem, was wir in dem Bereich psychische Erkrankungen haben, was wir im hohen Maße eben auf Komplexität im Arbeitsumfeld zurückführen, aufgrund unserer eigenen Erhebungen, mag auch sein, dass das gesellschaftliche Umfeld auch den Menschen mehr in Anspruch nimmt. Also schauen Sie sich an, wie es auf Social Media zugeht. Schauen Sie sich an, wie die Interaktion zwischen Menschen im Sozialen einfach auch schlechter geworden ist. Wir hatten auch heute schon gehört, das Thema Sicherheit oder Verunsicherung ist immer eins, was natürlich auch belastend genommen wird. Diese Kombination als Ganze ist natürlich insgesamt nicht geeignet, um die psychische Gesundheit zu fördern. Aber da, wo wir relativ klar Erhebungen haben, Zahlen haben, da beziehe ich mich eben auf den Arbeitskontext, den nehmen wir natürlich auch in den Blick. Und ich glaube, da kann man auch was machen. Sie können als Organisation relativ schlecht was machen, wenn es Probleme in der Familie gibt. Also wenn da was belastend ist, eine Scheidung, Tod eines Kindes, eines nahen Angehörigen etc. pp. Das sind alles Dinge, die natürlich Menschen belasten, die auch damit reinspielt. Wenn sie aber dann natürlich im betrieblichen Umfeld wenig Wertschätzung erfahren, wenn das unsicher ist, wenn sie sich überfordert fühlen, wenn alles sich verdichtet und sie merken, sie kommen aus dem Hamsterrad gar nicht mehr raus, dann haben sie natürlich eine Kombination, die ganz, ganz schwierig ist. Und wo wir was machen können aus unserer Sicht ist, dass wir im betrieblichen Umfeld bessere Arbeitsbedingungen schaffen, die geeignet sind, gesundheitförderliches Arbeiten zu unterstützen. Das, was dann im privaten Bereich kommt, das ist natürlich nicht in unserer Hand los.
Klar, das
und noch
ist
ein, ja. Noch ein weiterer Blick, das darf ich mir auch noch erlauben zu sagen. Herr Pimperz hat ja auch schon den Bezug genommen. Wenn wir uns insbesondere die Atemwegserkrankungen anschauen, da sehen wir natürlich auch, das ist eine relativ hohe Zahl. Also die Zahl, die mir vorliegt, 17,5% aller Diagnosen aus Sozialpolitik aktuell ist das. Diese Zahl ist natürlich signifikant höher als in den Zeiten vor Corona. Und da müssen wir uns auch nochmal Gedanken machen, wie denn wir insgesamt im Bereich des Gesundheitswesens mit diesem ganzen Themenkreis Corona, Post-Covid, Long-Covid umgehen, um an der Stelle auch gezielt nochmal gegenzuhalten und die Gesundheit von vielen Menschen damit zu fördern.
Interessant in dem Zusammenhang ist übrigens auch, dass die meisten Fehltage, Sie haben es eben gesagt, oder ein großer Teil auf Atemwegserkrankungen zurückzuführen ist. Aber der steile Anstieg an Krankheitstagen, der kam nicht in den ersten Corona-Jahren 2020, 2021, sondern dann 2022, was ja auch dafür sprechen könnte, dass in diesem Fall dann auch wirklich psychische Gründe dahinter liegen, Herr Hoffmann.
Also man kann den Konnex natürlich machen. Es ist, glaube ich, die Datenlage lässt es nicht zu, das so zu unterstreichen. Ja, ich glaube, dazu brauchen wir einfach noch mehr Daten. Es liegt nahe, dass aus der Corona-Krise heraus, wo sich vieles verändert hat, im privaten Bereich, im gesellschaftlichen Bereich, aber insbesondere auch im betrieblichen Kontext, dass das eben zusätzliche Belastungen sind, die die Menschen noch mehr erkranken lassen. Und da bin ich dann auch ganz bei Herrn Pimperz, wir müssen uns sehr differenziert anschauen, damit wir auch die richtigen Maßnahmen finden und die richtigen Maßnahmen treffen, damit am Ende des Tages wir nicht nur an Vorurteilen uns abarbeiten, sondern tatsächlich auch Maßnahmen auf den Weg bringen, die dazu führen, dass Menschen wieder in Gesundheit kommen, dass Menschen eben nicht erkranken, insbesondere eben auch in dem von mir schon genannten betrieblichen Kontext.
Sagt Markus Hoffmann beim Deutschen Gewerkschaftsbund, beim DGB, Abteilungsleiter für Sozialpolitik. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit bis hierher. Und Sie haben uns einige Punkte da schon auf den Weg mitgegeben, gerade was den betrieblichen Kontext angeht, was eben auch Bedingungen der Arbeitgeber, die zur Verfügung stellen können, angeht. Das diskutieren wir gleich weiter. Wir möchten über Gründe sprechen. Warum ist der Krankenstand so hoch in Deutschland? Und wir möchten auch über mögliche Wege hinaus aus dieser Lage sprechen, hier in der Lebenszeit im Deutschlandfunk an diesem Freitagvormittag. Und Sie können sich gerne bei uns beteiligen. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464, unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Die Agenda im Deutschlandfunk und wir reden heute über den hohen Stand an Krankheitstagen in Deutschland. Erschöpft von Arbeitsdruck und Krisen. Sie können sich gerne beteiligen an dieser Sendung. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464, unsere kostenfreie Telefonnummer, oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und etliche haben sich schon gemeldet, unter anderem Herr Kürsten. Er schreibt uns, immer mehr Arbeit soll von immer weniger Mitarbeitenden in immer kürzerer Zeit erledigt werden. Da ist Krankheit über kurz oder lang vorprogrammiert. Die meisten Firmen haben immer noch nicht verstanden, dass es so nicht weitergehen kann. Viele Arbeitgebende haben den Draht zu den Mitarbeitenden verloren bzw. nie gehabt. Sonst wüssten sie, dass etwas schief läuft. Das ist eine Meinung, die uns erreicht hat. Und außerdem schreibt uns eine Hörerin, Frau Wasinger, es ist nicht richtig zu behaupten, dass wir weniger krank seien. Neue, in Klammern moderne Lebensumstände erzeugen neue Krankheiten. Diejenigen, die sich krank melden, um die Zeit für einen Umzug oder Ähnliches zu nutzen, wir haben das eben hier gehört, die sind ganz sicherlich in der Minderheit. Auch das eine E-Mail, die uns erreicht hat. Sie können uns auch schreiben, lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und ich habe eben schon gesagt, wir wollen über die Gründe sprechen. Ein Aspekt ist sicherlich auch die Corona-Pandemie, die hinter uns liegt. Wir wollen aber auch darüber sprechen, inwieweit die Gestaltung des Arbeitsplatzes Gründe bieten können für diesen Arbeitsdruck, für einen hohen Krankheitsstand in der Folge. Wenn man auf den Arbeitsplatz schaut, das würde ich gerne Herrn Zacher, Professor für Arbeitspsychologie, fragen, ist es ein großer Unterschied oder auch signifikant in den Zahlen zu sehen, dass ein Büroarbeitsplatz einfach weniger Krankheit bedingt als ein Arbeitsplatz in der Produktion am Fließband?
Nein, es kommt tatsächlich auf die konkreten Arbeitsbedingungen an und da müssen wir genau hinschauen. Es gibt da keine großen Unterschiede zwischen den Branchen, sondern eher ist es eine Frage der Arbeitsgestaltung. Und die Arbeitsverdichtung, die schon angesprochen wurde, die nimmt tatsächlich zu. Da hat auch die Digitalisierung ihren Anteil. Eine große Frage ist, welche Ressourcen stehen den Menschen bei der Arbeit zur Verfügung? Dazu gehört soziale Unterstützung, da gehört die Autonomie, Entscheidungen zu treffen, dazu Lernmöglichkeiten bei der Arbeit. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass sich Arbeit seit Jahrzehnten schon schleichend verändert, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Nichtarbeit immer mehr verschwimmen, in zeitlicher Hinsicht, in räumlicher Hinsicht und inhaltlich. Das heißt, Corona hat das auch deutlich gezeigt. Viele Menschen sind ins Homeoffice gegangen, beziehungsweise mussten sich an neue Arbeitsbedingungen anpassen. Und das Managen von psychologischen Grenzen zwischen Arbeit und anderen Lebensbereichen ist immer schwieriger geworden, auch durch die digitalen Medien. Und es wurde schon angesprochen, Menschen brauchen sehr viel Selbstdisziplin, Selbstmanagementkompetenzen, um mit diesen neuen Anforderungen umzugehen. Dazu gehört zum Beispiel, für ausreichend Schlaf zu sorgen, für Erholungszeiten zu sorgen, beziehungsweise auch Dinge anzusprechen im Betrieb bei den Vorgesetzten, dass man, wenn man wirklich krank ist, dass man dann nicht zur Arbeit geht und sich auch dem Druck widersetzt, Präsentismus zu zeigen, also krank zur Arbeit zu gehen beispielsweise.
Mhm. Herr Barth hat uns angerufen aus dem Saarland. Wir haben gerade hier von Herrn Zacher gehört, dass eine ganz wesentliche Rolle spielt, inwieweit, ja, ich sag mal, das Privatleben und das Berufsleben miteinander sich vermischen. Herr Barth, geht Ihnen das ähnlich, wenn Sie an Arbeitsbelastung denken?
Ja, in der Tat. Also ich muss sagen, ich bin selber chronisch krank. Ich bin niereninsuffizient und dialysepflichtig. Aber es geht auch da, man kann Arbeit mit der Krankheit verbinden. Also ich habe einen guten Arbeitgeber und einen guten Arzt, der mir das ermöglicht, wieder weiter in Vollzeit arbeiten zu gehen. Zum Hintergrund, ich habe zwei Kinder, Familie, Frau, vor 6 Jahren gebaut, hat auch eine gewisse Belastung finanzieller Art da und haben auch eine Verantwortung dahingehend. Die Arbeitsbelastung heutzutage ist relativ natürlich hoch, aber auch durch die ganzen Umstände wie Konjunktur und sowas hat man auch einen gewissen Druck, immer bereit zu sein und immer da zu sein auch. So, das war heute auch durch die Möglichkeiten. Ich habe ein Firmenhandy, ich habe einen Firmenlaptop, ich bin quasi 24/7 erreichbar. Wenn mich Kunden anrufen oder sowas, dann gehe ich auch nach Feierabend ans Telefon, was natürlich auch nochmal die Belastung da an der Stelle ein Stück steigert. Ich bin auch so ein Mensch, ich kann auch schlecht abschalten. Ich gehe auch abends um 10 oder 11 Uhr noch, schaue mir aufs Handy drauf, welche E-Mails gekommen sind oder sonstige Geschichten, ob die Kollegen was geschrieben haben. Das trägt natürlich auch nicht unbedingt zur Erholung bei, aber ja, so ist es halt gestrickt.
Ich stelle mir vor, bei Ihnen, Sie haben jetzt geschildert, dass Sie selbst auch chronisch krank sind, wenn das zu einer ohnehin schon bestehenden Belastung dazukommt, dass Sie dann auch noch, Sie sagen selbst 24/7 erreichbar sind, haben Sie dann nicht auch das Bedürfnis, vielleicht gerade unter Ihren Rahmenbedingungen, nenne ich es mal, vielleicht auch abzuschalten und das Handy dann einfach mal liegen zu lassen, auszuschalten?
Ja, also wie gesagt, ich muss sagen, ich habe einen guten Arbeitgeber. Der gibt mir auch Freiräume, wenn ich Freiräume brauche. Also ich bin, ich war auch zur Transplantationsvorbereitung für 3 Tage stationär. Da hat er mich freigestellt bei voller Bezahlung. Das war auch kein Problem. Oder dass ich 3 Tage Homeoffice machen kann in der Woche, dass ich dann auch dann mal runterfahren kann oder andere Sachen nebenbei erledigen kann. Also ich habe da einen guten Arbeitgeber, der mir da auch Möglichkeiten schafft. Ich kann auch meine Arbeit selbstständig einteilen und bin selbst quasi, ja, ich muss die Zahlen zwar liefern, aber bin sonst vollkommen eigenständig in meiner Ausführung der Arbeit. Von daher hält die Belastung zwar irgendwo in Grenzen, aber trotzdem, die Belastung steigt natürlich irgendwann.
Herr Barth, herzlichen Dank dafür, dass Sie sich gemeldet haben und dass Sie uns das geschildert haben. Ihre eigenen Erfahrungen, erschöpft von Arbeitsdruck und Krisen, unser Thema heute in der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk. Und Nina Weigel ist in der Runde beim AXA-Konzern, Konzernpersonalleiterin. Sie haben sicherlich mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Menschen in Ihrem Konzern ja auch zu tun. Auch mit Menschen, die vielleicht erkrankt sind, chronische Erkrankungen haben, also alle möglichen unterschiedlichen Lebenslagen ja auch mitbringen. Wenn Sie als Vorgesetzte, als Verantwortliche im Konzern dann mit den Menschen sprechen, wie gehen Sie damit um? Ja, auch in dem Wissen, Sie müssen im Grunde dafür sorgen, eigentlich, dass der Krankenstand niedrig ist. Sie müssen eigentlich möglichst gute Rahmenbedingungen schaffen. Aber Sie sehen, viele Menschen bringen natürlich auch von zu Hause Belastungen mit.
Absolut, das ist ja auch, das haben wir ja auch schon in der Runde hier jetzt mehrfach gesagt, es ist ja nicht ein Grund nur, warum die Zahlen so sind, wie sie sind, oder es gibt immer den einen Grund, warum jetzt jemand krank wird oder krank ist. Ich glaube, was jetzt wir gerade bei dem Zuhörer gehört haben und auch schon eben in einem Beitrag kurz gehört haben, was ganz wichtig ist in diesem Rahmen, ist einmal auch ein bisschen, wie flexibel kann ich auch mein Arbeitsumfeld, meine Verantwortlichkeit gestalten? Und das andere ist auch dieses Thema, wir haben es gerade gehört, dieses Kompetenzerleben und Leistungserleben, dass das auch ganz wichtig ist für Mitarbeitende und Selbstwirksamkeit. Also was ist mein Beitrag? Was kann ich persönlich leisten, mitbringen und wie kann ich aber auch mein Umfeld gestalten? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den wir auch in dieser ganzen Diskussion nicht vergessen oder unter den Tisch fallen lassen dürfen. Die meisten Menschen,
also Erfolgserlebnisse schaffen auch im Grunde die Resilienz oder die Stärkung,
absolut, um gegen
Krankheiten bestehen zu können.
Absolut, ich glaube, das kann jeder ja bei sich selber mal so in sich reinhören. Ne? Was motiviert einen oder was tut einem gut? Das ist natürlich auch, wenn ich Erfolgserlebnisse habe, wenn ich Leistung bringen kann und das gesehen wird. Und da ist wieder wichtig, ne? Auch Anerkennung, das müssen die Mitarbeitenden erleben, aber auch eben dieses, wie kann ich Arbeit gestalten? Und ich glaube, es ist wichtig und ich weiß, dass das natürlich auch nicht immer bei jedem Job möglich ist. Also wie viel Flexibilität habe ich? Jemand, der im telefonischen Kundenservice arbeitet, kann halt nicht sagen, naja, da muss ich mal von 11 bis 1 irgendwie jetzt irgendwas machen, weil da gibt es zwar meistens Schichtdienste, die eingeteilt sind. Also mir ist total klar, dass nicht jeder bei jeder Arbeit immer die komplette Flexibilität hat. Aber ich glaube, als Arbeitgeber müssen wir uns die Fragen immer stellen, wie viel Flexibilität ist an welcher Stelle möglich und das dann auch den Mitarbeitenden möglich machen und diese Mitarbeitenden empowern, diese Freiheiten, die sie dann haben oder diese Gestaltungsmöglichkeiten dann auch für sich selber so zu machen, dass es gut zusammenpasst. Und dann, glaube ich, kann man viel von diesem Belastungsdruck, von diesen Themen, die da aufkommen, auch versuchen, den Mitarbeitenden wegzunehmen. Aber ganz wichtig ist immer, wir auch als Arbeitgeber, wir können einen Teil dazu beitragen. Wir haben es gerade gehört, es ist auch, liegt auch immer an einem selber, da dann auch klar zu sein. Klar zu sagen, nach 8 Uhr schaue ich nicht mehr auf mein Handy. Oder ne, also für sich selber auch Regeln zu finden und die dann auch im Team abzustellen und mit dem Vorgesetzten und zu sagen, so ist es bei mir und so möchte ich das gerne machen. Und ich habe das bei uns eigentlich selten erlebt, dass dann irgendjemand sagt, ich erwarte aber, dass du nach 8 irgendwo auf Handy guckst oder so, sondern es ist klar, dass es Regeln gibt und dass dann auch das wichtig ist, dass man abschalten kann. Und das ist auch total individuell. Das ist bei jedem anders. Der einen belastet das, wenn er irgendwann nochmal abends aufs Handy guckt und der anderen beruhigt es und der nächste hat er überhaupt kein Problem mit. Also da muss man auch gucken, dass man sehr individuelle Lösungen für sich selber findet.
Was ich hier an der Stelle gerne nochmal hinweisen will. Also was ich verstehe, ist, dass wir eine höhere Anforderung an Selbstmanagement haben, wenn wir Homeoffice oder Digitalisierung sprechen. Was wir vielleicht auch mal in der Volkswirtschaft diskutieren müssen, ist, warum machen wir Homeoffice und Digitalisierung? Die sollen zu Entlastungen des Arbeitslebens und der Arbeitsabläufe führen. Wenn das nicht der Fall ist, machen wir was verkehrt. Homeoffice soll uns doch eigentlich, wenn wir es freiwillig machen, Flexibilitäten eröffnen, um genau private Lebensbedürfnisse mit den Anforderungen aus dem Arbeitsleben übereinzubringen. Wenn uns das nicht gelingt, müssen wir nochmal nachdenken, ob wir es richtig organisieren. Wo ich, glaube ich, auch nochmal gerne drüber sprechen würde, es macht natürlich einen Unterschied, ob ich in Konzernstrukturen oder mittleren, mittelgroßen Unternehmen mich bewege, wo man eine Personalabteilung unterhalten kann, die so etwas professionell managt. Schwierigkeiten bekomme ich aber dann immer beim kleinen Bäcker oder Handwerker, Kfz-Werkstatt, wo der Meister oder Inhaber selber in der Produktion sozusagen unmittelbar drin ist und wir uns die Frage stellen müssen, welche Möglichkeiten habe ich denn da, Menschen zu befähigen, sich mit veränderten Anforderungen konstruktiv auseinanderzusetzen und das Ganze gesund weiter zu erhalten.
Und ich stelle mir vor, da hat auch gar nicht jeder Arbeitgeber wahrscheinlich die Kapazitäten dazu, sich Gedanken über Arbeitsplatzgestaltung zu machen. Also man denkt immer schnell an die Lounge-Sessel bei Google oder den Kickertisch oder so etwas, wo man Menschen ja eben auch einen ganz gezielt einen Arbeitsplatz so schafft, dass er ein in Anführungsstrichen Wohlfühlarbeitsplatz ist. Aber viele, ich stelle mir jetzt den Handwerker vor, die haben einfach erstens wahrscheinlich gar nicht die Kapazitäten und zweitens auch nicht die Möglichkeiten, einen solchen Arbeitsplatz so einzurichten.
Genau, und dann steht nämlich tatsächlich wieder dem Raume, was mag nicht populär klingen, dass aber eben, wenn wir als Arbeitnehmer bestimmte Ansprüche an Entlohnung und Wohlstand stellen, eben auch Eigenverantwortung übernehmen müssen, damit wir die Art der Arbeit selber auch konstruktiv mitgestalten und auch entsprechend dabei gesund bleiben.
Mhm. Sagt Jochen Pimperz vom Institut der Deutschen Wirtschaft, IW. Er ist dort als Ökonom tätig. Wir sind gerade dabei, über Gründe zu sprechen, die dahinter liegen, hinter dem hohen Krankenstand, den wir aktuell sehen in Deutschland. Wir haben eben schon gehört, es ist gar nicht der Arbeitsplatz alleine, also ob Büro oder Fließband, das macht nicht immer einen großen Unterschied. Wir haben über eben auch die Verantwortung der Führungskräfte gesprochen. Ich würde gerne nochmal wirklich das psychische Grundrauschen in der Gesellschaft auch nochmal beleuchten. Das kommt ja noch dazu, zu dem, was man natürlich familiär auch alles mitmachen muss. Einfach das, was wir an Krisen sehen, an Kriegen in der Welt, auch das macht ja etwas, die gesellschaftlichen Spannungen, Angst vor den Konsequenzen des Klimawandels. Und ja, das sind nur einige Themen, die auf die Stimmung drücken. Es gibt aktuelle Umfragen, rund 30% der Deutschen geben laut einer aktuellen Studie an, dass sie an Depressionen, Angststörungen oder an anderen psychischen Erkrankungen leiden. Das sind Selbstbeschreibungen, Selbstaussagen, aber es zeigt einfach eine sehr hohe Zahl ja auch an Belastungen, an Menschen, die belastet sind. Johannes Zacher, Sie als Professor für Arbeitspsychologie, wenn Sie jetzt diese Gründe so nebeneinander stellen, gibt es da etwas, was Sie herausheben würden? Würden Sie sagen, gerade dieses, was ich eben gesagt habe, psychische Grundrauschen in einer Gesellschaft, ist das vielleicht etwas, was auch ganz entscheidend jetzt gerade für den hohen Krankheitsstand ist?
Es nimmt auf jeden Fall zu und wir müssen uns fragen, wie entsteht eine Depression, wie entstehen Angsterkrankungen, und ein ganz wichtiger Faktor sind sogenannte geistige Verzerrungen, also dass wir dazu neigen, alles zu katastrophisieren, und in Krisenzeiten ist das natürlich auch verständlich, oder dass wir in Schwarz-Weiß denken, dass wir das Positive vergessen zu bedenken, und medial gibt es dann natürlich auch einen Beitrag, wenn die Medien immer sehr stark auf Krisen verweisen und auf eine unsichere Zukunft, dass Menschen dann auch dahin kommen, dass sie sagen, ja, es ist wirklich alles unsicher und alles wird immer schlechter, und die Realität sieht häufig ganz anders aus. Das heißt, geistige Verzerrungen müssen wir viel stärker in den Blick nehmen, und da können auch Arbeitgeber was tun, auch Vorgesetzte im Kleinen. Das kostet auch wenig Geld, wenn Vorgesetzte zum Beispiel auch mal das Positive betonen oder den guten Zusammenhalt und nicht nur diesen Alarmismus betreiben, wie es viele Medien tun und wie es auch in der Gesellschaft als Ganzes häufig passiert. Und die kognitive Verhaltenstherapie in der Psychologie beschäftigt sich genau damit, zu differenzieren, zu lernen, auch positive Dinge zu sehen und nicht allgemein in dieses Gefühl zu verfallen, alles wird immer schlimmer, die Zukunft ist hoffnungslos. Und auch da, denke ich, können Arbeitgeber, können Vorgesetzte, können Kolleginnen und Kollegen einen Beitrag leisten zur Prävention.
Was können Unternehmen denn leisten, wenn tatsächlich einfach so eine allgemeine Stimmung da ist? Also kann man als Unternehmen, als einzelnes Unternehmen sich auch dagegen stellen?
Ja, ich denke schon. Es ist die Frage, wie wird kommuniziert? Wie werden Erfolge berichtet? Wie redet man miteinander? Und Vorgesetzte spielen da natürlich eine ganz wichtige Rolle, auch als Vorbilder. Wenn Vorgesetzte sich diesem Druck hingeben und zum Beispiel auch krank zur Arbeit erscheinen, dann wirkt sich das natürlich auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, die dann vielleicht auch denken, jetzt muss ich auch krank arbeiten und kann mir keine Pause gönnen. Und unsere Forschung zeigt zum Beispiel, dass dann Beschäftigte langfristig häufiger ausfallen, wenn Vorgesetzte krank zur Arbeit kommen. Und da muss man schauen, was ist eigentlich gesunde Arbeit? Wir reden immer viel über Homeoffice und auch bei Älteren, dass sie länger arbeiten müssen. Aber die Frage, wie können sie besser arbeiten und wie kann man das Homeoffice auch gut gestalten, die wird weniger oft gestellt. Und das Homeoffice an sich ist keine gute Lösung, ohne dass es gut gestaltet wird. Wir müssen beispielsweise darauf achten, dass man im Homeoffice nicht vereinsamt, dass der Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzten gehalten werden kann. Ansonsten ist es ein zweischneidiges Schwert mit Vorteilen, mit höherer Flexibilität, aber gleichzeitig droht auch ein Kontaktverlust und der wiederum kann sehr belastend sein.
Da sehe ich hier Zustimmung sowohl bei Frau Weigel, Konzernpersonalleiterin bei der AXA, als auch bei Herrn Pimperz vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Wir haben schon besprochen, es gibt also nicht den einen Grund, der für hohe Krankheitsstände sorgt. Es gibt viele unterschiedliche, die liegen im persönlichen, im beruflichen, aber auch im gesellschaftlichen. Dazu passt eine Mail, die uns Herr Scheinmann geschrieben hat. Er schreibt uns, wesentlich mehr Menschen als von der Politik vermutet, gehen die Kriege wirklich unter die Haut. Viele können darin nicht einfach Geopolitik sehen und militärstrategische Fragen besprechen, sondern leiden mit den Menschen im direkten, wahrsten Sinne des Wortes. Also das spricht nochmal dafür, dass natürlich auch eine Weltlage zu einer gewissen Stimmung beitragen kann. Und dennoch haben Sie jetzt auch angesprochen, Herr Zacher, dass ja die Unternehmen natürlich auch eine Rolle spielen und dass sich Unternehmen vielleicht auch dann etwas anders oder dagegen stellen können, so aufstellen können, dass man eben etwas tut an der Lage, die Lage verbessert. Da bin ich nochmal bei Frau Weigel. Was können Sie als Unternehmen denn tun? Also ich habe eben schon die Gestaltung des Arbeitsplatzes mit Lounge-Sesseln und Ähnlichem angesprochen. Aber Sie sagen ja auch in Ihrem Unternehmen, Sie schaffen Energietankstellen, Sportmöglichkeiten, gesellschaftliche Kontakte. Das ist dann ja etwas, was im Grunde auch nur die Arbeit leisten kann oder beziehungsweise ganz elementar jedenfalls die Arbeit leistet, wo soziale Kontakte ja auch stattfinden jeden Tag.
Genau, wir sind auch ein großer Befürworter davon, dass wir Flexibilitäten ermöglichen müssen, aber genauso gut auch Mitarbeitende sich regelmäßig treffen müssen in den Büros, um sich austauschen zu können, um den sozialen Zusammenhalt zu spüren, um eine Kultur erleben zu können. Ich kann zu Hause im Homeoffice eine Unternehmenskultur nur ganz, ganz schwer spüren und erleben. Und das ist etwas, was für uns ganz, ganz wichtig ist, dass unsere Mitarbeitenden auch regelmäßig ins Büro kommen, sich da gemeinsam austauschen, voneinander miteinander lernen, die sozialen Interaktionen haben und dann auch wirklich sich da wohlfühlen.
Es gibt ja den Begriff des Corporate Health, also der Unternehmensgesundheit, der Gesundheit im Unternehmen. Was genau ist das?
Ja, das ist eben genau dieses sich, also ich hatte es eben schon mal gesagt, psychologische Sicherheit gehört dazu, dass ich mich weiß, ich bin auch auf der Arbeit in einem sicheren Umfeld. Ich kann da die Dinge auch meine Meinungen äußern, ohne direkt irgendwelche Repressalien fürchten zu müssen, auch wenn sie mal vielleicht nicht dem Standard entspricht. Ich kann dagegen sein, ich kann auch vor Hierarchien irgendwie, muss ich jetzt nicht zurückstecken. Also ich kann einfach auch selbstwirksam agieren. Das ist ganz, ganz wichtig, damit sich die Leute gesund fühlen. Aber natürlich auch die körperliche Gesundheit. Körperliche, geistige Gesundheit führt dazu, dass dann in dem Unternehmen das auch gut spürbar ist, dass da kein Druck ausgeübt wird, dass eine Fehlerkultur da ist und ich einfach, ich will jetzt nicht sagen, entspannt zur Arbeit gehen kann, würden viele sagen, ja, aber bei dem ganzen Stress ist man ja nicht entspannt, aber ich glaube, dass da nicht noch ein zusätzlicher Druck drauf kommt, dass man Angst hat, irgendwas falsch zu machen bei der Arbeit, was Falsches zu sagen oder sowas, dass wir das eben nehmen können und dass das eine gute und gesunde Unternehmenskultur darstellt.
Ich stelle Ihnen nochmal die Frage, die ich so ähnlich eben schon Herrn Zacher gestellt habe. Wenn eben die familiären Rahmenbedingungen schwierig sind oder eben auch der gesellschaftliche Kontext, also es eine ja gefühlte schlechte Stimmung gibt, wie kann man sich als Unternehmen oder kann man sich überhaupt als Unternehmen dann dagegen stellen?
Ich weiß gar nicht, ob man sich dagegen stellen muss, sondern ich glaube, wir müssen einfach das, was das Unternehmen leistet und leisten kann, auch immer wieder hervorheben, kommunikativ herausheben und für die Mitarbeitenden erlebbar und spürbar machen. Und das sind eben Dinge über Angebote, die man den Mitarbeitenden zur Verfügung stellt, sei es Sportangebote, sei es Schulungen, Weiterbildungsmöglichkeiten, Austauschformate, aber auch Möglichkeiten, wenn sie in persönlichen Situationen sind, wo sie keine Hilfe oder ne, wo sie psychologische Hilfe brauchen oder sonst was, haben wir auch Angebote, wo sie die Mitarbeiter sich direkt hinwenden können. Ich glaube, das ist alles wichtig und ich finde, es gibt immer so, also ich glaube, dass wir in Deutschland generell ja vielleicht oft pessimistisch auf die Dinge gucken, ist auch keine neue Erkenntnis, aber ich glaube, wir müssen öfters wieder dahin kommen, dass wir sagen, ja, das Glas ist halb voll. Und die andere Hälfte war köstlich. Also einfach auch mal das zu sehen, was wir alles schaffen, was wir alles gemeinsam hinbekommen, was wir an guten Dingen haben und nicht immer nur darauf schauen, was ja gerade nicht funktioniert. Ich glaube, das könnte uns allen gesellschaftlich auch gut tun.
Das alles soll ja dazu beitragen, dass man an dem hohen Krankheitsstand, den wir derzeit sehen in Deutschland, dass man daran etwas ändert. Das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Erschöpft von Arbeitsdruck und Krisen, unser Thema in der Lebenszeit. Und Herr Pimpertz, Sie wollten jetzt gerne auch noch ergänzen.
Ja, ich würde gerne eigentlich eine Frage an Herrn Zacher stellen. Und zwar stelle ich mir vor, dass all das, was hier richtig angegeben wird, wofür AXA vielleicht auch modellhaft steht, aber viele große Unternehmen in der Lage sind, Angebote zu machen. Ich stelle mir das, wie gesagt, immer für das Gros der Beschäftigten in kleineren und bis mittleren Unternehmen vor, wo es nur schwer möglich ist, in diesen Strukturen eine solche Expertise im Personalwesen vorzuhalten. Und möchte nochmal nachher ein bisschen öffnen, ob das immer nur eine Frage ist, was leistet der Arbeitgeber, was leistet die Gesellschaft, sondern auch die Frage, was können Arbeitnehmende leisten. Weil ich das nämlich genau aus meiner nicht fachlichen, laienhaften Perspektive sehe, ist ein Element guter Unternehmensführung, kleine, sozial gesunde, miteinander interagierende Teams aufzustellen, wo eben auch mal der Kollege oder die Kollegin erkennt, dass es dem einen oder anderen nicht gut geht und im kleinen Team überlegt wird, wie man missliche Lagen zum Beispiel auch aus dem Privatleben lösen kann.
Wo das Kollegium eine Rolle spielt. Kurz vor den Nachrichten, Herr Zacher, da ging die Frage jetzt denn direkt an Sie.
Ja, gerne. Herr Pimpertz, Sie haben vollkommen recht. Es, natürlich im Mittelstand gibt es nicht die Personalabteilung, die verantwortlich ist, sondern die Eigenverantwortung ist da tatsächlich gefragt. Und das ist etwas, was wir in der Forschung mit Jobcrafting, also der Gestaltung des eigenen Arbeitsplatzes bezeichnen. Dazu gehört, dass man schaut, wie kann man sich Unabhängigkeit verschaffen? Also wie kann man beispielsweise Aufgaben anders verteilen? Wie kann ich Beziehungen verändern, sodass sie mir besser tun? Wie kann ich Erfolgserlebnisse für mich selbst schaffen, dass ich zum Beispiel neue Projekte annehme, die, wo ich eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit habe. Und Menschen können da proaktiv kleine Dinge an ihrem Arbeitsplatz verändern. Das erfordert Kreativität, das erfordert gegenseitige Ermutigung. Aber wir wissen, dass das auch gut für die psychische und körperliche Gesundheit ist.
Sagt Hannes Zacher, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Leipzig. Und wir reden gleich nach den Nachrichten um 11 Uhr weiter über dieses Thema. In Deutschland häufen sich die krankheitsbedingten Fehltage, erschöpft von Arbeitsdruck und Krisen. Wir reden über die Gestaltung unserer Arbeit. Sie können sich gerne weiterhin beteiligen. Rufen Sie uns an 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wenn wir Sie zurückrufen dürfen, dann notieren Sie gerne auch Ihre Telefonnummer in der E-Mail. Ich sage nochmal unsere Telefonnummer 00800 4464 4464.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
In Deutschland häufen sich krankheitsbedingte Fehltage. Darüber sprechen wir heute an diesem Vormittag hier im Deutschlandfunk in der Lebenszeit. Und Sie können sich gerne weiterhin beteiligen. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464 oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. So wie das einige Hörerinnen und Hörer getan haben, unter anderem eine Hörerin, die schreibt, seit vielen Jahren arbeite ich in der Pflege und beobachte eine Arbeitsverdichtung, die schon jetzt total grenzwertig ist. Die verbliebenen Kräfte arbeiten täglich am Rande des Zusammenbruchs und können kaum noch die notwendigen Aufgaben erledigen. Eine andere Hörerin schreibt uns, ich gehöre zur Gruppe von Freiberuflern und muss natürlich auch krank arbeiten, weil ich sonst kein Honorar bekomme. Ich bin nicht abgesichert, ich arbeite auch nachts und immer dann, wenn die Arbeit gemacht werden muss und das meistens schnell und sofort. Für mich und andere Freiberufler gibt es kein Wochenende. Auch das ist natürlich für eine bestimmte Berufsgruppe ganz entscheidend, dass man eben das Handy gar nicht abstellen kann, weil man weiß, dann geht einem möglicherweise das Honorar flöten. Und eine andere Mail, die uns erreicht hat, da schreibt Daniel Frick, über den Elefanten im Raum, / im Studio, spricht keiner der Experten. Warum gibt es keine Umfragen dazu, wie viele Versicherte schon einmal gesund zum Arzt gegangen sind und trotzdem einen Krankenschein bekommen haben? Herr Zacher, Professor für Arbeitspsychologie, warum sprechen wir nicht darüber?
Ja, also weil wir davon ausgehen, dass die Ärzte da die richtige Entscheidung treffen und natürlich gesunden Menschen keinen Krankenschein ausstellen. Ich denke, das ist auch eine Frage letztendlich des Vertrauens und dass Arbeitgeber dann auch darauf vertrauen müssen, wenn Beschäftigte sich krank melden, dass sie dann auch wirklich krank sind. Das, was wir jetzt zum Beispiel bei Tesla sehen, dass dann Prämien vergeben werden für gesunde Mitarbeitende, sehe ich eher kritisch. Das führt dazu, dass Beschäftigte sich krank zur Arbeit schleppen. Das haben viele Studien gezeigt. Auch wenn Prämien hochwirksam sind, das führt es einfach dazu, dass Menschen dann sich darauf einstellen und dann häufiger krank arbeiten, um diese Prämie zu bekommen.
Mhm. Frau Reich hat uns angerufen. Sarah Reich, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie ist Ihre Meinung zu unserem Thema?
Mir fehlt bisher der Aspekt der Arbeitnehmenden, die entweder Eltern sind oder pflegende Angehörige oder auch gerne beides. Ich kenne mehrere Menschen, die beide Aufgaben erfüllen. Und dass diese Doppelt- und Dreifachbelastung, glaube ich, haben viele Menschen sehr an den Rand gebracht in den letzten Jahren. Also ich kann das an mir beobachten und auch an Menschen aus meinem Umfeld. Das sind natürlich so die Generation Mitte 30 bis Mitte 50, die im Beruf schon eigentlich fest drinstehen und dann knallen aber eben andere Belastungen rein, wie eine Kita-Krise, wie Eltern, die plötzlich pflegebedürftig werden, wie Kinder, die aufgrund von Belastungen nicht einfach so 8 Stunden am Tag wegorganisiert werden können, weil sie eine chronische Erkrankung haben, weil die Corona-Krise bei ihnen Spuren hinterlassen hat. Also was ich, anekdotische Evidenz, aber trotzdem in meinem Umfeld so mitbekomme, an einer Schlagzahl von Fällen, das muss ein breites Phänomen sein. Sonst würde das gar nicht so, würde das in meinem Umfeld gar nicht so viel auftauchen.
Und da zeigen sich ja, wenn ich Sie richtig verstehe, auch wiederum die gesellschaftlichen Folgen des hohen Krankenstandes, wenn zum Beispiel eben viele Menschen nicht arbeiten können, etwa in der Kita oder in der Pflege, dann wird es eben schwierig, Pflegekräfte zu finden. Oder die Kita ist mal eine ganze Woche zu und als Eltern muss man sich dann irgendwie anders kümmern.
Genau, also das greift alles ineinander und stößt einander an. Und man greift in diesen Bereichen ganz oft ins Leere, weil auch da, wie ja die Hörerin vorhin gesagt hat, einfach auch Belastungen da sind. Also man findet gar nicht einfach so einen Pflegedienst für jetzt einen akut erkrankte Mutter oder so, die Pflegebedarf hat. Man findet nicht einfach so eine Unterstützung für ein chronisch krankes Kind. Das ist ja nicht irgendwie, das kündigen die ja nicht 4 Monate vorher an. Übrigens, Mama, ich entwickle in 4 Monaten eine Diabetes, kannst schon mal anfangen zu organisieren. Das passiert ja jetzt auf gleich. Und dann muss man reagieren. Und dann hat man zu dieser ganzen Selbstpflege, die da so angekündigt wird, überhaupt gar keine Kapazitäten, sondern man kämpft wirklich nur noch darum, den Kopf irgendwie über Wasser zu halten. Und wie gesagt, also ich höre diese Geschichten in verschiedenen Konstellationen sehr, sehr, sehr viel. Und ich glaube, das wird einfach noch mehr werden.
Stellen Sie fest, dass das auch eine sich verschärfende Spirale ist, wenn man dann eben selbst überlastet ist und dann wiederum auch selbst ausfällt bei der Arbeit. Also das heißt, irgendwo anders fällt zum Beispiel die Kita-Betreuung aus und man selbst schafft es dann nicht mehr, alles auf die Reihe zu bringen und muss dann eben auch selbst irgendwann sich krank melden.
Genau, so funktioniert das. Und dann ist eben zum Beispiel auch eine Kita-Mitarbeiterin im Zweifel auch Mutter oder pflegende Angehörige. Das ist eben, da zeigt sich an diesem Punkt die Schwäche unseres Systems, dass sich zu wenig um das Soziale kümmert. Also mir fehlt das total. Und ein Beispiel ist zum Beispiel, was pflegende Angehörige oder pflegende Eltern, was denen zugemutet wird. Also es gibt gerade Versuche, die Pflegegelder für Eltern zu kürzen von Lauterbach, die sich versuchen, da irgendwie gegen zu wehren. Und es gibt dafür einfach ganz wenig Gehör. Und diese Menschen sind ja auch Arbeitskräfte oder wenigstens potenzielle Arbeitskräfte.
Frau Reich, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf, dass Sie uns diesen Aspekt hier mitgegeben haben. Und ich sehe breite Zustimmung hier bei mir im Studio. Jochen Pimpertz vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Sie haben auch gerade genickt. Und man hört bei dem, was Frau Reich uns da geschildert hat, dass irgendwie alles ineinander greift.
Mir sind tatsächlich keine Studien zu dem Phänomen bekannt. Mhm. Gleichwohl kann ich das allein aus der anekdotischen Evidenz zu 100% unterschreiben. Und das ist auch, wenn man ein bisschen nachdenkt, in einer älter werdenden Bevölkerung auch zwangsläufig der Fall, weil Menschen eben länger leben, wir heute nach unserem medizinischen Verständnis eben Pflege anders begreifen, Pflegebedürftigkeit und anders betreuen wollen. Tatsächlich habe ich großen Respekt vor diesen besonderen Herausforderungen. Das ist ein Bild dafür, wie eben auch im gesellschaftlichen und familiären Umfeld Belastungen immer, ich weiß gar nicht, ob sie stärker auftreten als früher, aber anders empfunden werden und größere Konfliktpotenziale bergen. Ich kann aber nicht den Trost spenden und sagen, wir müssen mehr Soziales tun. Denn der Konflikt entsteht ja dann auf zweierlei Art und Weise. Wollte man das durch eine bessere Kindergartenbetreuung, ein anderes Pflegesystem auffangen, muss es finanziert werden. Mhm. Da muss man sich die Frage ehrlich stellen, auf wie viel unseres erwirtschafteten Einkommens wollen wir noch verzichten, um tatsächlich das zu finanzieren, ganz genau. Und da stößen wir dann tatsächlich an Grenzen. Und der zweite Punkt ist, wir leben im Arbeitskräfteengpass. Wir werden, selbst wenn wir das wollten, Schwierigkeiten bekommen, Personal in diesen Funktionen tatsächlich zu akquirieren. Ich habe wenig Fantasie, wie man das lösen kann, aber gleichwohl müssen wir uns vielleicht auch nochmal als Gesellschaft der Frage anders zuwenden, wie wir Menschen, die wir heute wie selbstverständlich erwartet zwischen 63 und 67 in den Ruhestand schicken, aktivieren können für Aufgaben, die notwendig früher in der Familie übernommen worden sind, die aber heute nicht mehr dort geleistet werden können.
Ich möchte noch einmal herzlich danken, Sarah Reich, die uns angerufen hat. Und Herr Pimpertz, Sie haben eben auch von der persönlichen Evidenz gesprochen. Wahrscheinlich kennt jeder Arbeitnehmer, jeder Beschäftigte auch die Situation, dass man zu Hause Belastungen oder von zu Hause Belastungen mit zur Arbeit bringt. Was würden Sie sagen? Wie sollte man damit umgehen? Ist es einfach so und es lässt sich nicht vermeiden? Oder wie kann man dem zumindest etwas entgegensetzen?
Na, also tatsächlich sehe ich zwei Themen auf dem Tisch. Das eine ist, nicht jeder Arbeitgeber, nicht jede Tätigkeit erlaubt es, mit Flexibilität darauf zu reagieren. Dort, wo das vom Arbeitsablauf möglich ist, sind Unternehmen gut beraten, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um ihre Mitarbeiter auch mit solchen Angeboten der Flexibilisierung an sich zu binden, denn die Unternehmen missen Arbeitskräfte am stärksten. Und das zweite Thema ist aber, wie wir in unserer Gesellschaft Menschen tatsächlich allgemein befähigen. Und das ist eben nicht nur eine Aufgabe der Arbeitgeber, mit zunehmendem Stress umzugehen. Und das muss eben auch, bestimmte Tabugrenzen überschreiten. Also unsere Vorstellung von Ruhestand müssen wir überdenken. Also die Frage ist ja, ob erfahrene Eltern und Großeltern nicht auch in einem Kita-Umfeld hervorragende Beiträge leisten können, ja sogar gegen Entgelt. Die Vorstellung, ob wir den Ruhestand tatsächlich zur Stilllegung unseres unglaublichen Arbeitskräfte- und Wissenspotenzials dieser älteren Menschen allein verstehen wollen.
Es gibt ja solche Beispiele, wenn man an Leseomas denkt, das ist dann meistens ehrenamtliche Tätigkeit. Sie würden dann noch darüber hinausgehen.
Ja, warum nicht?
Wir sind da im Moment ja auch in der Diskussion bei auf der persönlichen Ebene, wie auch jeder selbst in der Pflicht ist, vielleicht auch für sich selbst oder auf sich selbst zu achten und was jeder natürlich auch an Ballast aus dem eigenen privaten Leben mitbringt. Wenn man das Wort Resilienz, das ist immer in aller Munde, wenn man da an der eigenen Resilienz arbeiten möchte, Frau Weigel, wie oder was geben Sie Ihren Beschäftigten mit auf den Weg oder was machen Sie vielleicht auch selbst?
Genau, also erstmal, ich glaube, das Wichtigste ist, das ist ein sehr individuelles Thema. Es gibt jetzt nicht die eine Resilienzschulung oder das eine Thema oder die 5 Punkteliste, die jetzt jeder machen sollte und dann sagen wir alle und jetzt sind wir alle resilienter. Das ist hoch individuell und hoch persönlich. Und wir als Arbeitgeber bei AXA bieten verschiedenste Sachen an. Das eine ist, wenn man wirklich darauf guckt, wir haben Schulungen, wo man einfach sagt, okay, wie kann ich mit meine mentale Physis sozusagen verbessern? Wir haben Mediationsangebote, wir haben generell Angebote zur körperlichen Fitness, aber eben auch, wo wir in kleinen Gruppen auch über vielleicht Themen die Möglichkeit bieten, in einem geschützten Rahmen über Themen zu sprechen, über die ich vielleicht nicht in großer Runde sprechen möchte. Ein Beispiel ist da, dass wir vor anderthalb Jahren, glaube ich, angefangen haben, das Thema Wechseljahre präsenter bei uns zu machen. Und wir waren selber überrascht, welch große Nachfrage da kam. Wir dachten so, oh, mal gucken, ob es das überhaupt auf fruchtbaren Boden stößt. Und dann sieht man auf einmal, wo überall Bedarf ist, dass die Leute sich darüber austauschen können. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil ich glaube, auch kleinere Unternehmen können ganz viel machen. Und das muss nicht immer mit viel Geld oder mit großen jetzt externen Angeboten sein. Ich glaube, oft ist es wichtig, dass man Raum gibt, dass die Mitarbeitenden sich austauschen können und dass man eine Atmosphäre schafft, wo man auch über seine Ängste, Sorgen, Gedanken reden kann. Oder auch diese Selbstbestimmtheit. Ja, natürlich kann nicht immer jeder, also es gibt Leute, die können per se kein Homeoffice machen. Das ist, na, dann ist sagen, kann ich dann flexibel über meine Arbeit entscheiden. Ja, in gewissen Dingen geht das nicht. Aber auch da muss man gucken, was sind denn andere Gestaltungsmöglichkeiten, die ich meinen Mitarbeitenden mitgeben kann. Also können sie selbst bestimmen, wie sie ihre Arbeit machen. Wenn sie nicht entscheiden können, wo sie sie machen, aber wie sie sie machen. Oder sage ich, es gibt ganz klar, ich sage, du das da und dann hast du das zu befolgen. Also ich glaube, jeder kann für sich selber schon auch als Arbeitgeber, auch in kleinen Betrieben fragen, wo kann ich auch Gestaltungsmöglichkeiten meinen Mitarbeitenden mitgeben? Und das ist extrem wichtig.
Und Sie haben auch das Team Gesunde Seele an den Start gebracht, in dem es oder dieses Team ist auch spezialisiert auf Fragen im Zusammenhang mit psychischen Belastungen. Und man kann auch online zum Beispiel Selbsttests machen, wo es genau darum geht. Auch das ist dann ein Teil, um überhaupt sich selbst zu vergewissern, wo steht man eigentlich auch in Sachen psychischer Belastung.
Genau, das ist eine Internetseite www.meinegesundeseele.de und das ist aber wichtig, das ist nicht für AXA-Mitarbeitende, sondern es ist für alle, da kann jeder drauf gehen und da geben wir auch erste Hinweise, Hilfestellungen, Tests, aber auch Online-Kurse, wo ich mich auch durchführen kann, die mit sehr positivem Feedback belegt werden, wenn ich in einer akuten Phase auch bin, die mir helfen.
Uns hat Viktor Keim aus Ettlingen angerufen. Guten Morgen, Herr Keim.
Ja, schönen Morgen.
Wir reden heute über Arbeitsdruck und Krisen, über den hohen Krankenstand in Deutschland. Wie ist Ihr Blick auf dieses Thema?
Nun, ich finde es insofern interessant, dass wir in Deutschland so einen großen oder so einen hohen Krankenstand haben, wo es uns ja doch im Verhältnis zu anderen Ländern sehr, sehr gut geht. Wir sind sehr wohlhabend. Wir haben aus meiner Sicht gute Arbeitsbedingungen und trotzdem einen so hohen Krankenstand. Es wurde jetzt ja wiederholt auch auf die psychischen Belastungen hingewiesen, wo ich mich schon frage, wo wir die denn so haben. Es wurden internationale Krisen genannt. Mich wundert, dass das nun wirklich dazu führen soll, dass sich Leute krank melden. Wirft bei mir Fragen auf.
Mhm. Ja. Frau Weigel meldet sich hier direkt im Studio, würde darauf antworten.
Genau, ich glaube, dass, klar kann man jetzt sagen, was haben wir konkret mit einem Israel-Konflikt oder sowas zu tun oder wenn in Afrika irgendwo Bürgerkrieg ist. Ich glaube, das ist auch nicht das Thema, aber es gibt so eine Grundbedürfnispyramide. Da ist ganz unten sind die Bedürfnisse nach Essen, Trinken, Schlafen. Direkt darüber kommt das Grundbedürfnis nach Sicherheit. Und ich glaube, dieses Grundbedürfnis ist in den letzten 5 Jahren bei uns schon in den Grundfesten erschüttert worden. Wir sind vorher, ich glaube vor Corona, bin ich zumindest in einer Zeit groß geworden, da ging es immer bergauf wirtschaftlich. Es war Zeit der Abrüstung. Es gab eigentlich keine größeren Spannungsfelder, wo man wirklich Sorge hatte, das betrifft mich jetzt direkt. Das heißt, für uns war dieses Thema der Sicherheit als Gott gegeben. Also da passiert nichts. Und seit 5 Jahren, seit Corona kam, merken wir auf einmal, dieses Grundbedürfnis nach Sicherheit, das fängt an total zu wackeln. Das ist nichts, was immer da ist, sondern das kann sich verändern und es kann sich hin und her schieben und das kann bröckeln. Und das ist, glaube ich, für viele von uns in der Gesellschaft eine ganz neue Erfahrung, die dazu führt, dass wir Unsicherheit haben, dass wir Ängste haben. Und deswegen wird jetzt nicht jeder direkt psychisch krank oder hat damit größere Probleme, aber es macht schon etwas mit den Menschen, wenn dieses Grundbedürfnis nicht mehr bedient wird oder nicht mehr in vollem Umfang. Also das ist, glaube ich, eine Erklärung, warum das schon ein relevantes Thema ist, was Auswirkungen haben kann, aber nicht alleine haben muss.
Das Grundbedürfnis nach Sicherheit ist das eine, das ich bei Ihnen herausgehört habe, Herr Keim. Ein anderer Aspekt, dass Sie sagen, wir leben in einem Wohlstandsland, wo wir eine hervorragende Gesundheitsversorgung haben, eine auch teure Gesundheitsversorgung, aber eine, die wirklich sehr flächendeckend ist. Hannes Zacher, Professor für Arbeitspsychologie, da hat Herr Keim natürlich einen Punkt. Eigentlich müsste man ja davon ausgehen, der Krankenstand müsste doch besonders niedrig sein, wenn wir doch so eine hervorragende Gesundheitsversorgung haben.
Ja, und gleichzeitig ist es aber auch so, dass Depressionen und Angsterkrankungen viel häufiger in wohlhabenden Ländern auftreten als in weniger wohlhabenden Ländern. Und das liegt unter anderem auch daran, dass wir uns fragen, was ist eigentlich der Sinn unserer Arbeit? Welche Bedeutung hat sie? Und vielen Menschen fehlt es einfach auch an der Sinnhaftigkeit in ihrer Arbeit, beziehungsweise, dass die Arbeit interessant ist und irgendeinen Unterschied macht. Und wenn sie merken, meine Arbeit ist monoton oder hat keine Bedeutung für andere oder die Gesellschaft an sich, dann kann das auch krank machen.
Mhm. Dazu hat uns eine Mail erreicht von einer Hörerin, die schreibt: Auch ich hatte längere Krankheitszeit. Ein Grund für die Erkrankung war jedoch nicht Burnout, wie wir das eben auch schon gehört haben hier in der Sendung, sondern Bore-out. Das kann genauso krank machen, Herr Zacher. Sie haben das gerade durchklingen lassen, wenn es einfach monoton, wenn es langweilig ist.
Absolut. Unsere Studien zeigen, dass viele Menschen auch bei der Arbeit lange Leerlaufphasen haben. Und auch das kann krank machen. Nun ist es mit Arbeitsanforderungen nicht so, dass sie per se gut oder schlecht sind, sondern zu wenig ist schlecht und zu viel, zu hohe Anforderungen sind schlecht. Und das ist wie so ein umgekehrt U-förmiger Zusammenhang. Wir brauchen eine mittlere, eine adäquate Anforderung bei der Arbeit, sodass wir herausgefordert sind. Und wir wissen aus Vergleichen zwischen Erwerbstätigen und Erwerbslosen, dass Erwerbstätige viel gesünder sind. Das heißt, Erwerbslosigkeit, da fehlt es an Struktur, an Sinn, an Gemeinschaft. Und Erwerbstätigkeit bietet uns letztendlich genau das. Sie bietet Strukturen, sie bietet soziale Kontakte, sie bietet Status, Identität. Deswegen brauchen Menschen auch Anforderungen. Das Problem heute ist, dass häufig Anforderungen in zu vielen Lebensbereichen, ja, in der Pflege, bei der Kindererziehung, im privaten Bereich dazukommen. Und wir haben einen begrenzten Pool an Ressourcen, aus denen wir schöpfen. Und wenn die Verantwortung zu viel werden, es zu wenig Ressourcen oder auch Selbstmanagementfähigkeiten gibt, dann kann das krank machen.
Ich möchte noch einmal herzlich danken Viktor Keim, der uns angerufen hat und der uns auch daran erinnert hat, dass wir in einem Wohlstandsland leben, was ja auch gewisse Zivilisationskrankheiten wiederum mit sich bringt. Also der Wohlstand, da bin ich nochmal bei Ihnen, Herr Zacher, heißt ja auch, dass es eben solche Krankheiten vermehrt gibt, wie Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch Typ-2-Diabetes und Ähnliches. Also das heißt, im Grunde der Wohlstand sorgt ja nicht automatisch dafür, dass man gesünder ist, dass es weniger Krankheitstage gibt, um auf unser Thema zu kommen.
Nein, gleichzeitig ist Arbeit aber auch ein zweischneidiges Schwert. Sie kann krank machen durch einseitige Belastungen, durch zu hohe Anforderungen, durch Konflikte. Gleichzeitig hat Arbeit aber auch eine gesundheitsförderliche Funktion, wenn sie nämlich Abwechslung bietet, Herausforderungen, sozialen Kontakt. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man sich bei der Arbeit nicht nur geistig betätigt, sondern auch körperliche Anforderungen hat, also eine gute Mischung aus verschiedenen Anforderungen, dass man Menschen um sich herum hat und nicht vereinsamt. Und wenn Arbeit abwechslungsreich ist, wenn sie Ressourcen bietet, dann hat sie eine ganz wichtige Funktion für die körperliche und auch für die psychische Gesundheit. Mhm.
Ich finde das spannend, weil das Thema Zivilisationskrankheiten, ich denke an Ernährungsverhalten, Bewegungsverhalten, auch mal das Spannungsfeld aufzeigt. Was wollen wir eigentlich haben? Ich habe dann so eine Fabrik vor Augen, wo um 10.15 Uhr die gesamte Belegschaft auf den Innenhof geht und zu Trillerpfeife und Klemmbrett lustige Bewegungen macht. Oder leben wir nicht in einer freiheitlichen Gesellschaft, in der jeder auch selber verantwortlich dafür ist, sich gesund zu ernähren, sein Lebensumfeld, sein Verhalten, sein Bewegungsmuster auch selbstständig zu gestalten, damit er seine körperliche und mentale Gesundheit, zumindest soweit er das im privaten Bereich kann, gesund erhält. Weil die Idee ist ja nicht, dass ich einen Anspruch auf ein Einkommen habe und das kann ich mir dann an irgendeiner Stelle in irgendeiner Form erwirtschaften, sondern wir leben in einer freiheitlichen Gesellschaft, auch was das Wirtschaftsleben angeht, und dann ist auch ein hoher Anteil an Verantwortung bei den Arbeitnehmenden. Wobei ich gleichwohl nicht das Wort reden möchte, denen, die sagen, irgendwie die Arbeitgeber sind nun rauszuhalten, Arbeitsschutz, psychische Gesundheit betreut im Betrieb und vernünftig entwickelt, wie sich Bedingungen weiter für gesundes Arbeiten entwickeln. Das ist sicherlich ein Thema, aber da sind zwei Parteien am Tisch, die wir beide auch miteinander ins Benehmen setzen müssen.
Sie haben jetzt die persönliche Freiheit angesprochen. Und wir haben eben auch schon hier thematisiert, inwieweit natürlich auch jeder selbst verantwortlich ist, selbst in der Pflicht steht, an der eigenen Gesundheit auch zu arbeiten. Das ist nicht in allen Fällen möglich. Also es gibt unverschuldete Krankheiten, an denen sich auch nichts ändern lässt. Aber Sie sprechen jetzt auch die ökonomischen Folgen ja auch an, beziehungsweise ich würde das gerne noch mal einmal mit reinbringen, wenn Menschen selbst verantwortlich sind für sich, aber eben ein hoher Krankenstand in einem Unternehmen zum Beispiel besteht, bringt das ja auch für ein Unternehmen Belastungen
ganz genau
mit sich. Also ich habe bei Ihnen in einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft beim IW gelesen, 2023 mussten die Arbeitgeber 76,7 Milliarden Euro für die Entgeltfortzahlung, also die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, bezahlen. Ja. Das sind ja enorme Zahlen.
Ganz genau. Also das kann man wieder von zwei Seiten beleuchten. Einerseits, Arbeitgeber erfüllen tatsächlich eine wichtige Funktion in unserer sozialen Sicherungskulisse, ohne dafür einen Sozialversicherungszweig im Rücken zu haben. Das ist nämlich die Entgeltfortzahlung. Das ist ungefähr ein Viertel bis zu einem Drittel der jährlichen Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen. Da reden wir also nicht über Peanuts. Und gleichzeitig sollte das auch und ist es auch Antrieb für Arbeitgeber, die Arbeitsbedingungen im Betrieb weiterzuentwickeln. Wir können nicht sagen, dass das jetzt unisono und überall super ist.
Das heißt, es ist dann schon auch im Interesse. Also bei Absolut. Aller Freiheit ist es auch im Interesse der Unternehmen zu sagen, haltet euch gesund.
Und es ist relativ schwierig, das tatsächlich empirisch zu messen. Herr Zacher wird da besser berichten zu können. Aber ich kann ein ganz einfaches Beispiel nennen, den betrieblichen Arbeitsschutz und die Entwicklungen im betrieblichen Arbeitsschutz. Dort sehen wir nämlich die massiven Rückgänge, und zwar kontinuierlich über Jahrzehnte, was die Arbeitsunfälle und Ausfallzeiten daraus ergibt.
Und damit müssen wir diese Sendung beschließen. Das war unsere Lebenszeit an diesem Freitagvormittag. Herr Zacher, ich danke Ihnen ganz herzlich. Herr Pimpertz, Sie vom Institut der Deutschen Wirtschaft, IW, haben uns die ökonomische Perspektive näher gebracht. Herr Zacher, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Leipzig am Wilhelm-Wundt-Institut für Psychologie. Sie haben uns ein bisschen eingeordnet, und vielleicht sagen Sie noch mal ganz kurz abschließend, was sehen Sie als Entwicklung in 30 Sekunden? Wie würden Sie sehen die Entwicklung des Krankenstandes in Deutschland in den kommenden
Jahren? Ich denke, er wird noch etwas ansteigen. Ich hoffe natürlich, dass er zurückgeht, und dafür sind beide Seiten in der Pflicht, die Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer. Wir müssen Arbeit nicht nur verlängern und verdichten, sondern sie auch besser machen. Wir brauchen eine Stärkung der arbeitsbezogenen Ressourcen und der persönlichen Ressourcen, um Krankheiten vorzubeugen.
Über diese Aspekte haben wir heute gesprochen. Hier in der Lebenszeit, erschöpft von Arbeitsdruck und Krisen. In Deutschland häufen sich die krankheitsbedingten Fehltage. Ich danke auch ganz herzlich Nina Weigel, die beim Versicherungskonzern AXA Konzernpersonalleiterin ist. Danke in diese Runde. Danke für alle, die sich beteiligt haben. Und Ihnen einen angenehmen Tag noch hier im Deutschlandfunk.